Ukraines Präsident Selenskyj hat heute in seiner Ansprache zum 4. Jahrestag des russischen Überfalls klargemacht. Ich zitiere, Putin hat seine Ziele nicht erreicht. Er hat die Ukrainer nicht gebrochen. Er hat diesen Krieg nicht gewonnen. Und das hatten wohl nur wenige den Ukrainern zugetraut am 24. Februar 2022. Und trotz unendlichem Leid, hunderttausenden Toten und immer weiteren täglichen Angriffen hält die Ukraine stand. Mit Hilfe vor allem der Europäer und den USA noch. Eine Zeitenwende, die auch in Deutschland viel verändert hat. 4 Jahre Angriffskrieg auf die Ukraine. Kein Frieden in Sicht, jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns, das sind meine Gäste. Herzlich willkommen, Olga Trofimtseva. 2019 waren Sie Agrarministerin in der Ukraine, auch im Kabinett von Präsident Selenskyj. Jetzt sind Sie ein Teil davon. Ne? Jetzt sind Sie Teamleiterin des deutsch-ukrainischen Agrarpolitischen Dialogs. Das ist eine Kooperation des deutschen und ukrainischen Landwirtschaftsministeriums. Sie leben in Kiew und in Berlin. Ich begrüße Anastasia Tichomirova. Sie ist Redakteurin im Politikressort der Zeit, Tochter russischer Eltern, die in den 90ern aus Moskau nach Deutschland eingewandert sind. 2021 haben sie als Stipendiatin bei der Novaya Gazeta, eine Zeitung in Moskau, gearbeitet und beobachten noch sehr das, was in Russland passiert. Arndt Ginzel ist Reporter und Dokumentarfilmer und Sie beobachten seit vielen Jahren die Ukraine, berichten direkt von der Front. Und im Moment kann man in der ZDF-Mediathek eine sehr beeindruckende dreiteilige Dokumentation sehen, Krieg im Drohnenfeuer. Herzlich willkommen, Jana Pulierin, Politikwissenschaftlerin. Sie leiten das Berliner Büro des European Council on Foreign Relations und Ihr neues Buch heißt Wer verteidigt Europa? Die neuen Kriegsgefahren und was wir tun müssen, um uns zu schützen. Ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind an einem Tag, der natürlich ein ganz besonderer ist und 4 Jahre nach der Vollinvasion auf die Ukraine. Der Krieg gegen die Ukraine dauert ja schon länger, den Russland führt. Frau Trofimtseva, wie erinnern Sie sich an diesen 24.02.2022?
Na, jetzt habe ich den ganzen Tag also mich gehalten, also um nicht zu weinen. Aber ich erinnere mich wirklich also sehr genau an den Tag, an den Morgen. Und Sie haben recht, Ukraine kämpft um unsere Unabhängigkeit schon seit 12 Jahren. Da hat dieser hybride Krieg auf dem Krim und im Osten der Ukraine angefangen. Aber am 24. Februar vor 4 Jahren, da war ich mit meiner Tochter in Kiew. Sie war derzeit 9 Jahre alt und um 4 Uhr morgens, also kurz nach 4 Uhr morgens, konnte ich nicht schlafen. Ich hörte sogar Herr Putin live zu und dachte mir in dem Moment, dass das klingt irgendwie schon bedrohlich. Also das wird da was passieren. Und ja, in Kürze hörte ich die erste Explosion in Kiew und da starrte man zuerst. Also ich, ehrlich gesagt, also ich wusste nicht, also was ich tun soll. Meine Tochter schläft noch. Also ich rufte natürlich meine Eltern an. Sie wohnen bis heute in der Sumy-Region, also sehr, sehr nah an der russischen Grenze. Und bei denen komischerweise war noch also früh am Morgen noch ruhig. In ein paar Stunden waren dann die Russen eingetroffen mit ihren Truppen und ja, also Militärfahrzeugen und allen möglichen. Und da war natürlich Schock. Panik. Panik übrigens also, würde ich sogar nicht sagen, dass es also so viel Panik ja, da gab. Natürlich, also Angst schon. Ja, also man wusste nicht, also, was man tun soll. Ja. Also viele Männer waren dann gleich am gleichen Tag, also am ersten Tag, und dann gegangen zu diesen Sammelpunkten und holten sich Waffen und waren schon bereit, also Kiew und im Prinzip also die Ukraine zu verteidigen. Man merkte natürlich also diese Nervosität, aber manche, das auch so interessant war zu beobachten, dass manche sogar waren weiter also zur Arbeit gegangen, ja, das ist, oder versuchten zumindest, ja, also, und dann ja, warum doch nicht, ja, was soll man machen,
das
ja?
Das ist ja im Grunde was bis heute geht, dass es einen Alltag gibt, dass man
ja, das auch, was bis heute übrigens wirklich also schwierig zu erklären. Ich bin erst jetzt am Wochenende zurück wieder aus Kiew gekommen und wie man da unter Bomben sozusagen lebt und arbeitet jeden Tag. Also wenn man keine Nächte durchschläft, wenn man ja also wieder also am Tag sogar mehrere diese Luftalarme ja also hört, dann muss man entweder also sich irgendwo verstecken oder man überlegt schon in die Ukraine. Also natürlich man liest zuerst, ob das wirklich jetzt ernst ist oder man kann das einfach abwarten. Ja und dann noch dazu nicht nur arbeiten, sondern effektiv produktiv zu bleiben. Das ist schon eine Herausforderung. Also ja tagtäglich das erlebt also fast jeder Ukrainer, nicht nur in Kiew, ja, also in Sumy, in Kharkiv, überall. Ja.
Bleiben wir noch einen Moment mal beim Anfang des Krieges, Herr Genzel. Den haben Sie erlebt in Mariupol, bei einer Großinvasion. Und für Sie begann der Krieg schon zwei Tage vorher, wenn man Ihre Dokumentation sieht. Das sieht man in einer lebensbedrohlichen Situation, waren Sie da. Also mit welchem Gefühl gucken Sie jetzt zurück?
Ja, das ist schon verrückt, wenn man diese vier Jahre betrachtet, was für ein Wechselbad das eigentlich war, was diese ersten Tage des Krieges, diese Freude der Menschen, die man dort erlebt haben, hat, als große Teile des Landes zurückerobert wurden. Das war ja verrückt. Als die russische Armee vor Kiew abziehen musste, als wir in Kharkiv im Frühjahr 2022 waren, wir konnten in die ersten Vororte fahren, die befreit wurden und die Menschen kamen aus ihren Kellern. Oder in Cherson unten im Süden, eine Stadt, die mehrere Monate Okkupation hinter sich hatte. Und man sah die russische Reklame noch an den Häusern über den Straßen. Und man denkt immer, sowas kann nur Propaganda liefern, solche Bilder. Aber es ist halt wirklich so, man kommt dorthin und die Menschen haben das Ende dieser Okkupation gefeiert. Mhm. Ganz authentisch. Zum Kriegsanfang, wir waren zwei Tage bevor der Krieg begann, waren wir in Mariupol, sind in der Nähe von Mariupol in einem kleinen Dorf unter Beschuss geraten. Das ist das, was ich immer so als meinen Kriegsbeginn bezeichne. Und als der Krieg dann begonnen hat, waren wir in Kostjantinivka im Donbass, also sehr nah an den russischen Stellungen dran und haben dann halt das Chaos erlebt. Und natürlich schon diese Flüchtlingstrecks Richtung Westen. Also ich habe das schon als, wie soll man sagen, ja, wie ein Katastrophenfilm irgendwie so wahrgenommen. Ne? Weil alles, was man sich so im Kopf vorgestellt hat.
Der Krieg hat sich ja sehr verändert und die Kriegsführung, darüber reden wir gleich nochmal, wie sich das verändert hat. Aber vielleicht nochmal erst noch zu Ihnen, Frau Teremova. Sie haben russische Wurzeln, verfolgen sehr, was in Ihrer zweiten Heimat sozusagen passiert. Ja, wie schauen Sie auf Russland jetzt so vier Jahre danach? Wie schwach ist Russland da?
Ja, also auch für mich ist dieser Tag heute ein Tag der Trauer und ich sage immer, dass die Vollinvasion, der Angriffskrieg mein Leben in ein Davor und Danach geteilt hat und ich glaube, so geht es vielen Menschen mit osteuropäischen Wurzeln, auch in Deutschland, allen voran natürlich den Ukrainern, aber auch vielen anderen und auch für mich war das damals ein Schock. Erstmal allen Bekannten, Freunden in der Ukraine geschrieben, Angehörigen in Russland. Und was mich persönlich sehr erschreckt hat und womit ich bis heute nicht fertig werde, ist die Haltung der Russen zu diesem Krieg, wie sie sich abzeichnet. Natürlich haben wir keine absolut korrekten, genauen Daten. Es ist schwierig, in Diktaturen Meinungsumfragen durchzuführen. Aber es gibt doch zum Beispiel das Levada Center, das eines der ältesten oder das älteste Forschungszentrum in Russland ist, das immer noch Meinungsumfragen durchführt und unabhängige Ethnografen wie zum Beispiel Jeremy Morris. Und man muss leider sagen, dass der zumindest von mir erhoffte Widerstand gegen diesen Krieg, ob nach dem Beginn der Vollinvasion oder auch nach der Verkündung der Teilmobilisierung im September 2022, er war zwar da, aber er war marginal und ist sehr schnell abgeflacht. Mhm. Und die Menschen.
Das heißt, der Krieg wird nach wie vor unterstützt.
Das Ding ist, dass ich glaube, was wir sehen, ist, dass die Unterstützung für diesen Krieg sich aus einem Schock fast. Sie hat sich in eine Unterstützung verwandelt. Die Menschen, die den Krieg nicht unterstützen, sind emigriert. Natürlich gibt es immer noch, man geht davon aus, ca. 15-20% in Russland, die Kriegsgegner sind und 20, die hardcore dafür sind. Aber dieses Mittelfeld, die sind ignorant und tendenziell unterstützen sie. Die Kriegsmüdigkeit ist zwar da, aber wenn man die Leute fragt, also ob in Straßenumfragen oder bei diesen Levada-Umfragen, zu welchen Bedingungen soll denn der Krieg aufhören? Die wenigsten werden sagen, na klar geben wir die besetzten Gebiete zurück. Sondern die Menschen sind der Propaganda leider mehrheitlich verfallen.
Mhm. Frau Poljarin, wenn man auf die Ukraine schaut und dann alle immer sagen, es ist irre, wie dieses Land so durchgehalten hat, dann heißt es auch, ich glaube, das haben Sie selber in einem Vortrag mal gesagt, die Ukraine, die weiß eben, wofür sie kämpft. Ist das der Unterschied eben zu Europa, wenn wir auf diesen Krieg schauen und darüber diskutieren, wie viel Waffen wir liefern sollen aus Europa, dass wir es umgekehrt vielleicht nicht so genau wüssten, wofür wir kämpfen würden?
Also in der Ukraine ist, glaube ich, schon lange relativ klar, was viele Menschen erreichen wollen. Ich fand, das war schon beim Euromaidan sehr klar, dass die Menschen auf die Straße gegangen sind, weil sie ihr Land verändern wollten, weil sie ihr Land in eine andere Richtung bringen wollten und dass die wirklich noch viel mehr an Europa glauben als weite Teile bei uns, an diesen europäischen Gedanken und Teil dieser europäischen Familie zu sein. Deswegen finde ich es immer sehr inspirierend, in der Ukraine zu sein. Und 2014 nach dem Maidan war ich da und habe viele junge Leute getroffen. Wir haben so einen Austausch gemacht und die waren alle wirklich beseelt von dem Gedanken, so jetzt Teil der europäischen Familie zu werden. Und auch die Werte wie Frieden, Freiheit, das ist, glaube ich, wird anders wertgeschätzt, wenn es so unter Druck gerät, als bei uns. Und bei uns ist es eben so, also in verschiedenen Abstufungen sagen wir immer, dieser Krieg ist existenziell für Europa, die Ukraine verteidigt auch uns. Aber da ist einfach ein großer Unterschied. Die Menschen sind nicht so unmittelbar betroffen. Es ist abstrakt. Es ist zwar 1,5 Flugstunden entfernt von Berlin, aber es ist dennoch für viele Menschen, glaube ich, immer noch nicht wirklich nah oder auch noch nicht wirklich vorstellbar. Und fand es interessant, wenn ich diskutiere auch mit jungen Leuten über die Wehrpflicht, dann ist es immer die Frage, ja, für was sollen wir denn eigentlich kämpfen? Und in der Ukraine ist diese Frage, glaube ich, da gibt es überhaupt keine Wahl, also wie man diese Frage beantwortet, weil es geht wirklich um das Überleben des Landes und die Existenz der ukrainischen Identität.
Ja, und das ist auch immer noch so. Ich meine, Sie haben jetzt in den Januar, den eiskalten Januar mit viel Stromausfall in Kiew erlebt. Also das fragt eine Menge. Und diese Haltung ist aber trotzdem da immer noch, oder?
Absolut, absolut. Das war eine der interessanten, also erstens, was die sozusagen Wahrnehmung ja hier in Berlin oder insgesamt ja in Europa angeht. Also es ist wirklich, also vor kurzem hat ein Nachbar hier in Berlin mich gefragt, ja, also wie geht es dir, Olga? Ja, und was, also wie die Situation ist da bei euch in der Ukraine? Ist der Krieg schon vorbei? Also das heißt, also viele nehmen das wirklich also nicht wahr, dass ja, der Krieg geht weiter. Ja, dass, ja, also man versucht das vielleicht auch wie in Russland, so ein bisschen das irgendwie, keine Ahnung, also, nicht wegzuschieben, ja, aus den Gedanken, aus den Wahrnehmungen, aber so in die Richtung. Und was die Ukraine angeht, es ist wirklich so jetzt nach diesen also super schwierigen, also ein, ich würde sagen, also in diesen 4 Jahren schwierigster Winter, ja, war das während also diesen großen Krieges. Und ich habe nicht einmal in die Ukraine jetzt sowohl in Kiew als auch in Sumy-Region oder von den, keine Ahnung, also von Agrarwirten oder Bauern irgendwo in Cherson-Region, Mykolaiv, Odessa-Region gehört, dass ja, also jetzt es geht uns so also schlecht, dass lässt uns aufgeben, ja, oder lässt uns diese, ja, also Bedingungen von Herr Putin und ja, also russische Bedingungen anzunehmen und einfach wird dann Krieg vorbei sein oder, also deshalb denke ich auch hier hat Präsident Zelensky recht. Putin hat sogar hier seine Ziele nicht erreicht. Ja, also mit diesem Terror, mit diesem also tagtäglichen Terror gegen die Ukraine hat er nichts erreicht.
Aber ist das ein strategisches neues Ziel, Herr Ginzel, wenn wir jetzt mal über die Kriegsführung reden, also die Zermürbung der Zivilbevölkerung als eine Kriegswaffe auch? Was hat sich da verändert? Das war ja in diesem Winter eben besonders schlimm.
Naja, die Zerstörung der Infrastruktur hat schon recht früh begonnen. Das begann eigentlich schon im ersten Kriegsjahr, als die Shahid-Drohnen aus dem Iran eingesetzt wurden und die sich schon auch auf Kraftwerke und so weiter richteten. Das ist diesen Winter natürlich besonders schlimm, weil die Zahl der Drohnen zugenommen hat, die Russland produzieren kann. Mhm. Und ich glaube, dass sich im Kreml allmählich die Einsicht breit macht, dass man die Moral nur sehr schwer brechen kann, Ukraine. Ich meine, das ist das vierte Kriegsjahr und sie kommen nicht weiter. Wo setzen sie dann an? Und der einzige Punkt ist dann eben halt wirklich Unzufriedenheit in der Gesellschaft auszulösen, Frust, Depression, vielleicht eine neue Fluchtwelle auszulösen. Vielleicht ist auch das Kalkül. Aber neu ist das nicht.
Aber der Kreml hofft sozusagen darauf, aber merkt, er kommt da wahrscheinlich nicht weiter. Was denken Sie, kann das Kalkül dann trotzdem aufgehen?
Also ich meine, es gibt auch verschiedene Umfragen aus der Ukraine, die zeigen, dass schon mehr Menschen als noch vor 4 Jahren zur temporären Gebietsabtretung bereit wären, um die Frontverläufe einzufrieren. Aber ganz wichtig zu betonen ist, dass also die Ukraine nicht bereit ist, zu den Bedingungen Gebiete abzutreten, wie es aktuell in den Verhandlungsgesprächen verlangt wird. Und zwar Gebiete, die überhaupt nicht russisch besetzt sind. Und ich war gestern bei einer Veranstaltung hier in Berlin, wo Oleksandra Matwitschuk, die Nobelpreisträgerin, ukrainische Nobelpreisträgerin, gesprochen hat. Sie sagte, wir müssen uns die menschliche Dimension hinter der Besatzung wieder bewusst machen. Weil das Problem ist, dass wenn wir hierzulande über Besatzung sprechen, wenn wir es überhaupt tun, diese Besatzung für viele eine leere Hülse bleibt. Aber Besatzung bedeutet real eine koloniale Russifizierung der Ukraine. Also es sind mehr als 3 Millionen russische Pässe ausgeteilt worden mittlerweile in den besetzten Gebieten. Wenn man diesen Pass nicht annimmt, dann kann man keine Leistungen mehr vom Staat erhalten. Dann kann man enteignet werden. Russifizierung bedeutet auch, dass die Lehrpläne komplett an den russischen angeglichen werden, dass die eigene Sprache, die Kultur überhaupt nicht mehr fortbestehen kann. Russifizierung bedeutet auch eine Militarisierung an den Schulen. Also sprich Kindersoldaten, eine Erziehung der Kinder, um den russischen Militarismus weiterzutragen. Es bedeutet das Verschwinden der ukrainischen Zivilisten in russischen Foltergefängnissen, wie bei der ukrainischen Journalistin Viktoria Roschina. Der Fall ist international bekannt geworden. Und ich glaube, man muss sich das immer wieder bewusst machen. Sexualisierte Gewalt und Mord und natürlich auch die Bestrafung der ukrainischen Zivilisten in den befreiten Gebieten wie Cherson durch Drohnenjagd.
Ja. Aber ich finde es gefährlich zu sagen, Russland kommt nicht weiter. Das stimmt, wir sind alle beeindruckt, wie lange die Ukraine standgehalten hat. Aber es ist ja auch eine Realität, dass das ein brutaler Abnutzungskrieg ist, wo die Ukraine standhält, aber Russland unheimlich viele Menschen in diesen Fleischwolf wirft jeden Tag und langsam, sehr langsam unter hohen Opferzahlen, aber stetig vorrückt. In diesem Tempo würde das noch sehr lange dauern, bis der Donbass jetzt vollständig erobert wäre. Aber so verläuft ja ein Krieg nicht. Man kann jetzt nicht einfach von dem Ist-Zustand quasi linear in die Zukunft schauen. Ich denke, dass der Kreml sehr darauf setzt, dass dieses konstante Zermürben der Zivilbevölkerung, aber eben auch Entwicklungen in der Ukraine, wie die Schwierigkeit, Soldaten zu rekrutieren, die vielen Soldaten, die sich von der Front unerlaubt entfernen, dass das genau beobachtet wird und dass das Kalkül ist, wir sitzen am längeren Hebel und wir haben den längeren Atem, wir haben mehr Geduld und wir brechen das Rückgrat der Ukraine über die Zeit und wir demoralisieren die Ukraine und gewinnen den Krieg so. Also nicht durch militärische Durchbrüche tatsächlich, aber durch das Brechen des ukrainischen
Krieges. Längeren Atem sozusagen.
Ja, das spielt auch die Zeit. Ja. Und auch das Demoralisieren der Europäer natürlich. Ja, natürlich. Also dass die Europäer Kriegsmüde sind, dass man hier mit Hilfe von Informationskriegen die Ukraine-Unterstützung sabotieren will. Also das spielt ja auch alles mit rein.
Ist das was Sie auch erlebt haben, Herr Genze? Wie hat sich das an der Front verändert? Oder wie, wenn Sie mit Soldaten reden, hat sich da die Haltung geändert jetzt nach den vielen Jahren?
Ich würde jetzt echt gerne was anderes sagen, aber das ist ja immer ein Ausschnitt, den wir bekommen. Wenn man mit den Soldaten, mit denen wir gesprochen haben, da war mein Eindruck durchaus, die wissen, warum sie dort sind. Da ist ein unbedingter Wille dabei. die auch schon sehr lange dort sind. Wenngleich natürlich klar ist, es gibt ausreichend auch junge Männer in der Ukraine, die furchtbare Angst haben, in den Krieg zu gehen, die sich verstecken. Das gibt es auch, klar. Aber wenn man dort in diesen Frontgebieten unterwegs ist, ist das, was mich immer wieder so, wo ich immer denke, wo kommt das her? Da ist eine Geschäftigkeit. Man hat unheimlich viele Militärtransporte. Es werden Netze über die Straßen gespannt. Die Krankenhäuser gegen arbeiten Drohnen, noch wegen Netze. Den Drohnen, ja, Antidrohnennetzen. Mhm. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, da ist die Energie raus. Das wäre jetzt wirklich gelogen, wenn ich das behaupten würde. Das ist so das, was ich dort immer wieder erlebe. Klar, Erschöpfung, aber nicht
aber es heißt doch immer, dass es schwieriger wird, neue Soldaten zu rekrutieren. Ja. Das Problem bleibt auch.
Das Problem existiert auch. Das will ich auch gar nicht damit sagen. Und die Ukraine kann es nur technologisch schaffen. Sie ist nicht in der Lage, das war ja von Anfang an klar, dass das eine Frage der Zeit ist. Sie wird nicht so viele Soldaten haben wie Russland. Sie hat nur eine Chance auf die technologische Art und Weise, das zu kompensieren.
Ja, und mit der Unterstützung der Partner, also ja, vor allem also Europäer. Derzeit. Und Deutschland, ich denke, also jetzt ist es Nummer eins, ja, unser Unterstützer, militärisch, aber finanziell auch. Und das ist auch so ein wichtiger Faktor, würde ich sagen. Weil Russland wird doch auch durch solche Diktaturen oder Autokratenregime da direkt oder indirekt unterstützt. Ja, und deshalb genau, das ist der Kalkül, also von Herrn Putin. Er denkt, dass Zeit auf seine Seite ist und ja, also er versucht dann Jahr zum Jahr, also diese Salamitaktik ja, in die Ukraine zu implementieren, sowohl auf der Frontlinie als auch in den Großstädten oder ja, in die Ukraine. Also, insgesamt und da müssen wir natürlich also, dagegen kämpfen. Ja. Also,
und gibt es denn in Russland eine Kriegsmüdigkeit? Weil es werden ja inzwischen sogar Menschen aus Kenia rekrutiert und viele Gefangene, es wird viel Geld geboten. Also,
ja, also auf jeden Fall, die Kriegsmüdigkeit ist gestiegen. Man hört das in Straßenumfragen, man merkt das in den Gesprächen mit Leuten. Also die Leute sagen, wann endet das alles endlich mal? Ne? Aber jeder versteht darunter was anderes und viele eben nicht zu den ukrainischen Bedingungen. Man versteht sich auch nicht selbst als Aggressor. Man versteht sich selbst als ein Land, das Richtige tut, das sich verteidigt gegen die kollektiven Westen. In Straßenumfragen ist zu hören, ja, wenn wir nicht zuvor gekommen wären, dann hätten die uns angegriffen. So heißt das dann immer. Und natürlich wird diese negative Identität auch konsolidiert durch die permanente Wiederholung der äußeren Bedrohung. Ne? Die Europäer sind gegen uns, die USA ist gegen uns, die ganzen Balten sind Nationalisten, die hassen uns und überall ist Russophobie. Und das führt dazu, dass die Bevölkerung tatsächlich sogar zusammengerückt ist. Gleichzeitig, also es gibt diese Zeitfrage natürlich auch in Russland, weil zwar gab es eine Art Wirtschaftsboom in den vergangenen Jahren, aber aktuell höre ich Berichte davon, dass die Preise steigen, dass die Leute sich darüber beklagen, dass die Preise stark steigen, also die merken den Krieg im Alltag, Läden schließen und dass natürlich es sich bemerkbar macht, dass 40% des russischen Haushalts für die Kriegskasse aufgewendet werden. Im zivilen Sektor fehlen deshalb Arbeitskräfte. Es bildet sich gleichzeitig eine Art neue Kriegselite. Das sind Leute, die im Kriegssektor arbeiten, in der Rüstungsindustrie oder in den Behörden. Die leben gut. Die unterstützen den Krieg deshalb, aber die anderen, die nicht darin arbeiten, denen geht es immer schlechter. Und das ist auch eine Zeitfrage natürlich, wie lange die russische Gesellschaft da noch mitwachen wird, obwohl ich nicht glaube, dass es zu großen Widerstandsaktionen kommt.
Aber gleichzeitig ist ja der Griff des russischen Staates auf die Zivilbevölkerung jetzt wirklich ganz eng. Eisern. Also die letzten Fenster der Freiheit haben sich ja komplett geschlossen, die es noch vor der Vollinvasion gab. Und Phänomene, die wir früher gesehen haben, wie die Soldatenmütter, sowas sieht man jetzt nicht.
Die Soldatenmütter sind mittlerweile eine Kreml-nahe Organisation
geworden. Und und der Krieg ist ja auch ein Geschäft geworden. Aus Sicht russischer Familien, jemanden in den Krieg zu schicken, lohnt sich. Das finanziert ein Haus, das finanziert eine ganze Familie. Insofern hat der Staat da schon schon wirklich seine Umklammerung geschlossen. Die Leute können nicht mehr auf die Straße gehen. Wenn man mit einem weißen Blatt Papier auf der Straße steht, wird man verhaftet. Bei der Veröffentlichung der Nawalny-Vergiftung gab es keine Proteste. Als er beerdigt wurde, gab es ja noch vereinzelt Leute, die zur Beerdigung gegangen sind. Also ich habe den Eindruck, dass wir schon immer hoffen, dass sich in Russland was verändert, dass wir den Druck auf Russland erhöhen, dass wir die Wirtschaft beobachten, dass wir sagen, so, das kann nicht mehr lange dauern. Aber das sagen wir jetzt ehrlich gesagt auch schon seit 4 Jahren. Und natürlich, es geht um den langen Atem. Ich möchte auch betonen, dass wir das aufrechterhalten müssen, noch anziehen müssen. Aber Russland hat sich als extrem resilient erwiesen. Und Putin hat ja seine Kriegsziele aufgrund des Drucks auch nicht verändert. Sondern wenn man da genau zuhört, dann sind die Kriegsziele immer noch die. Ja, also er drückt das manchmal unterschiedlich aus.
Das heißt, Sie setzen auch gar keine Hoffnungen auf diese Gespräche?
Na, für mich ist aus russischer Perspektive sind diese Gespräche im Prinzip eine Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln. Also Putin möchte seine Kriegsziele nach wie vor erreichen. Auf die eine oder andere Art und Weise. Wenn ihm die Ukraine auf dem Diplomatietisch serviert wird, dann ist er natürlich zufriedener, weil das dann weniger Kosten hat. Aber ich glaube, wir müssen im Westen verstehen, dass aus russischer Perspektive das nicht entweder oder ist. Also nicht entweder Diplomatie oder Kriegsführung, sondern es wird ja explizit gesagt, wir wollen keinen Waffenstillstand. Es werden Parallelgespräche geführt und dann wird weiter gebombt. Also
Es wird ja die ganze Zeit heftigst gebombt.
Ja, es ist eine Kriegsführung.
Ja, die Bevölkerung wird ja auch darauf eingeschworen, der Krieg wird noch lange weitergehen, da ist überhaupt kein Ende in Sicht. Und ich glaube auch nicht, dass es aus der russischen Bevölkerung heraus irgendwie Widerstand geben wird. Heute gab es zum Beispiel wenige Blumenniederlegungen am Lesia Ukrainka Denkmal in Moskau. Auch da wurden sofort die Passdaten aufgenommen und die wenigen Bürger, die sich noch trauen, stillen Protest auszudrücken, gegängelt. Mhm. Und das ist die traurige Realität, der wir in Russland entgegenblicken müssen.
Wie viel Hoffnung haben Sie denn auf diese Gespräche, Frau Trofenzimmer?
Da stimme ich zu. Ich denke, also ehrlich gesagt, es ist wirklich schade, dass auch Herr Trump also diese Putins Logik jetzt verfolgt. Ja, also zuerst war doch die Rede davon, dass zuerst haben wir einen Waffenstillstand, ja, und zumindest eine Unterwerfung. Und dann kommt es zu Verhandlungen, ja, diplomatischen, in welchen Schritten in der Richtung. Jetzt aber sehen wir, ja, der Krieg geht weiter, Bombardierungen gehen weiter und ja noch schlimmer. Und gleichzeitig werden dann diese, viele in der Ukraine sagen, das sind also Scheinverhandlungen im Prinzip, also und erwarten nicht viel davon, also muss ich schon sagen. Mhm. Manche ja natürlich hoffen darauf, dass irgendwas zumindest im, sagen wir zum Beispiel Gefangenaustausch, ja, also das schon
Sachen werden da. Aber die Kinder sind zum Beispiel sind immer noch ganz viele Kinder.
20.000.
Ja. Aber die Ukraine hat ja schon, man muss das ja auch mal sagen, schon auch weitgehende Zugeständnisse gemacht. Also sie steht unter enormem Druck der Trump-Administration. Und natürlich hat sie noch rote Linien, aber ich finde, die Ukraine und Zelensky haben sich im vergangenen Jahr sehr bewegt. In Russland sehe ich das nicht und es liegt einfach daran, dass Russland glaubt, diesen Krieg zu gewinnen gerade. Die sehen, was in den USA passiert, die sehen, dass Trump immer nur Druck auf die Ukraine ausübt und versucht, Angebote an Russland zu machen. Die sehen, dass die Verantwortung für die europäische Sicherheit an die Europäer übergeben werden soll, dass gesprochen wird von der Europäisierung der NATO. Und dass die Amerikaner eine völlig andere Rolle spielen. Und die sehen auch, dass bei uns es nicht geschafft wurde, die eingefrorenen russischen Vermögenswerte zu mobilisieren. Die sehen jetzt, dass es schwierig ist, die 90 Milliarden, dass Ungarn da wieder blockiert. Also die sehen auch unsere Schwierigkeiten und die denken wirklich, sie sind auf der Gewinnerstraße. Mhm. Und es dauert halt, aber die denken, sie haben den längeren Atem. Mhm.
Frau von der Leyen hat jetzt gesagt, auf die eine oder andere Weise will sie halt eben dieses 90 Milliarden Euro-Paket trotzdem irgendwie verabschieden, obwohl ja Ungarn das ja blockiert hat. Herr Ginzel, was bräuchten die Soldaten oder was bräuchte die Ukraine Ihrer Meinung nach jetzt auch militärisch, um dann doch diesen Krieg zu gewinnen?
Naja, was sie vor allen Dingen im Augenblick brauchen, sind nach wie vor weitreichende Waffen, um quasi auch tief hinter den Linien die Versorgung anzugreifen. Davon bin ich fest überzeugt. Meine Ukraine produziert ja mittlerweile schon recht viel selbst. Sie sind ja schon in weiten Teilen auch autark geworden, weil ansonsten wäre wahrscheinlich die Verteidigung sehr schwierig. Aber ich glaube nach wie vor weitreichende Waffen und Luftabwehrwaffen vor allen Dingen. Das ist das, was sehr dringend gebraucht wird, weil da ist man dann wieder am Ausgangspunkt. Da geht es um die Zerstörung von Infrastruktur, die man abwenden muss.
Und wie empfinden es die, wie würden es die Soldaten, die dort kämpfen, empfinden, wenn man jetzt doch Teile der Gebiete abgeben würde, die jetzt so lange dafür gekämpft haben?
Das ist so ganz pauschal für mich wirklich schwer zu sagen, weil ich jetzt auch nicht der Sprecher der Soldaten dort bin. Die Soldaten, mit denen wir sprechen, die sagen, wir haben hier unsere Funktion, ne? Wir sollen diese Stellung halten. Viele versuchen auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, die große Politik auszublenden. Also gerade in der Anfangszeit, ich kann mich erinnern, letztes Jahr, als es noch um den Rohstoffdeal ging, die wollten davon gar nichts wissen. Die wollten auch nicht mehr wissen, was da, was Trump sagt. Sie haben da weitgehend vielfach auch abgeschlossen, weil sie gar nicht mehr wissen,
was sie glauben
sollen und woran sie ihre Hoffnungen ketten sollen. So, also insofern, ich glaube, da gibt's nicht so eine, das ist sehr heterogen unter den Soldaten.
Mhm. Ja, und was die Lieferung angeht, da ist auch, also ich denke, seit 4 Jahren haben wir überwiegend klar so diesen Krieg auf dem ukrainischen Territorium, ja. Wir haben schon gesehen in Belgorod oder in Kursk-Region, ja. Wenn zumindest ein wenig, ja, also diese Frontlinie sozusagen Richtung Russland bewegt oder wenn da die Ziele, also der weitreichend irgendwo in Russland angegriffen werden, das ändert schon was, ja, also das wirklich, also da, aber das passiert nicht oft, leider, also bis heute, ja, also das sind nur solche Übungen, würde ich sagen, ja, also wir sagen von der ukrainischen Seite, wo wir mit Flamingo-Raketen oder anderen irgendwelchen, ja, also weitreichenden Raketen oder Drohnen die Ziele in Russland angreifen können, aber, überhaupt.
Aber ich weiß nicht, ob Sie mir zustimmen. In meiner Lesart hat sich die Rhetorik der ukrainischen Regierung insofern verändert, dass man nicht mehr davon spricht, tatsächlich alle Gebiete militärisch zurückzuerobern. Man definiert Sieg oder Erfolg nicht mehr. Wir wollen die Grenzen von 2022 oder 2014 wiederherstellen, sondern es geht ja ganz viel um, wir brauchen Sicherheitsgarantien und wir müssen, um diesen Krieg beenden zu können, sicher sein, dass nicht der nächste Krieg innerhalb von ein paar Jahren wieder über uns reinbricht. Wir müssen sicherstellen, dass wir wirklich eine dauerhafte Stabilität erreichen. Wir müssen für unsere Kinder sicherstellen, dass die nicht auch in den Krieg ziehen. Und das motiviert auch viele Soldaten, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, sie gehen in den Krieg, damit ihre Kinder nicht in den Krieg gehen müssen.
Das stimmt.
Also, und da ist ja das Problem ist ja, dass alles, was die Ukraine braucht, um sich sicher zu fühlen, von Russland abgelehnt wird. Also Russland, wenn es um die Sicherheitsgarantien geht, dann sagt Russland, wir brauchen eine Art Vetorecht oder wir müssen da auch unsere Sicherheitsgarantien. Also da wird gebremst. Und ich glaube, es geht einfach nicht um Territorium. Und die Amerikaner sagen immer, es geht um den Donbass. Und wenn der Donbass erstmal übergeben ist, dann ist Putin auch bereit. Aber wenn man sich Putin anhört und die Kriegsgründe, und wenn er immer sagt, die wirklichen Ursachen des Krieges, dann geht es eigentlich um sehr viel mehr. Dann geht es um die ganze europäische Sicherheitsordnung, die angeblich aus russischer Perspektive zu Russlands Ungunsten war vor dem Krieg schon lange. Russland fühlt sich über den Tisch gezogen. Und es geht eigentlich um, bei der Ukraine konkret geht es meines Erachtens wirklich um die politische Kontrolle des ganzen Landes. Das heißt nicht, dass man jeden Zentimeter besetzen muss.
Es geht um unsere Unabhängigkeit und Souveränität. Ja. Also das, deshalb sagen wir also jetzt in der Ukraine ziemlich oft, also wenn wir darüber diskutieren, also was bedeutet eigentlich ein Sieg für die Ukraine jetzt? Ja? Ja. Es geht nicht um die Territorien und Putin geht es auch nicht um die Territorien.
Es geht um eine gute Zukunft wirtschaftlich und sicherheitspolitisch.
Die wollen einfach entweder, die wollen Ukraine entweder ganz kontrollieren oder zumindest unsere Zukunft bestimmen. Ja? Also NATO, EU-Beitritt, solche Fragen.
Dass Putin eigentlich noch mehr will, würden Sie dem zustimmen oder wo sehen Sie so sein langfristiges Ziel? Er leidet ja unter diesem Verlust des Großen Reiches, wie er das immer sagt.
Genau, total. Also die, der Zerfall der Sowjetunion. Ja, das größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Und das zeigt sich ja immer wieder. Also, dass es auch um die Bildung von Einflusszonen geht, um die Wiederherstellung der sogenannten russischen Welt und natürlich auch um eine Veränderung der Weltordnung, sie zu einer multipolaren zu machen, aber nicht positiv konnotiert, sondern eben auch darin als Weltmacht zu agieren, in Zusammenarbeit mit China und mit anderen Diktaturen, Despotien. Und das zeigt sich auch in der russischen Außenpolitik gegenüber anderen osteuropäischen Ländern, die ehemals Teil der Sowjetunion waren, die man ebenfalls als Feinde deklariert oder wo man sagt, das ist doch irgendwo, das sind unsere Vasallenstaaten hier. Und das zeigt sich gegenüber Zentralasien, also den zentralasiatischen Ländern in der offiziellen Rhetorik, während man die noch irgendwie als Verbündete, aber nicht auf Augenhöhe betrachtet im Baltikum. Das sind die absoluten Feinde, die sind als nächstes dran. In Georgien hat man jetzt eine pro-russische Regierung installieren können. 20% des georgischen Territoriums sind besetzt. Deswegen ist man damit jetzt sozusagen zufrieden. Aber es geht nicht nur um den Donbass. Was ich auch sehr spannend finde, ist, dass in der russischen Verfassung ja jetzt verankert ist, dass zum Beispiel Saporizhia eine russische Stadt ist, obwohl die Stadt Saporizhia überhaupt nicht unter russischer Kontrolle ist. Und das zeigt uns ja, dass selbst wenn die Frontlinien jetzt Frontverläufe eingefroren werden, es nur dazu dienen würde, dass die russische Armee sich erholt und dann mit neuer Kraft losschlagen kann, wenig später.
Das alles hat ja dazu geführt, dass wir viel stärker über unsere eigene Verteidigungsfähigkeit, Kriegstüchtigkeit, wie man auch immer es nennen will, nachgedacht haben, dass wir viel mehr Geld für Rüstung aufgeben. Herr Ginzel, wenn Sie sehen, wie da seit 4 Jahren jetzt Krieg geführt wird, was kann man oder was sollten wir von den Ukrainern lernen?
Naja, wie gesagt, das ist so der erste Drohnenkrieg, den es, glaube ich, gibt, wo Drohnen zwar keine Gebiete erobern, aber durchaus Ortschaften von der Versorgung abriegeln, wo Drohnen Zufahrtsstraßen kontrollieren. Inzwischen sind Drohnen, Bodendrohnen unterwegs. Die Ukraine konnte mit Seedrohnen die russische Marine, Schwarzmeermarine, unter Druck setzen, soweit, dass sie eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. Und das sind alles Dinge, die, ich glaube, so im Westen bis jetzt noch nicht registriert oder wahrgenommen wurde, bis zu diesem Punkt.
Und Drohnen jetzt?
Und jetzt lernt man, jetzt versucht man von der Ukraine zu lernen, wobei natürlich Experten da auch skeptisch sind, die sagen, Drohnen sind schon wichtig, aber was wir brauchen, sind eben weitreichende Waffen, auch in Europa, weil letztlich, wenn ein Angriff erfolgen sollte, dann wird er nicht mit Drohnen erfolgen, sondern wenn auf NATO-Gebiet, wenn wir bedroht sein sollten, dann werden es weitreichende Waffen sein. Und dagegen brauchen wir Verteidigung. So. Das ist das, was Experten quasi relativieren dann wiederum so ein Stück weit.
Unter anderem denke ich also auch, muss Europa und Deutschland darüber nachdenken, wie man eigene Infrastruktur schützt, wie man wirklich flexibler und bürokratischer dann auf die hybride Attacken auch reagiert. Wir sehen also, dass Cybersecurity und die Fragen, wie gesagt, also Infrastruktur und digitale Infrastruktur die sind auch sehr, sehr wichtig. Und meiner Meinung nach, also was jetzt Europäische Union und Deutschland auch hat, was die Ukraine vielleicht also nicht hatte, die Zeit, sich darauf richtig zu vorbereiten.
Ja, haben wir die genutzt, Frau Poljarin? Sind wir jetzt gut vorbereitet?
Wir haben uns auf den Weg gemacht, würde ich sagen. Aber wir sind noch lange nicht da. Wir sind, wenn es um unsere eigene Sicherheit geht und unsere Verteidigungsfähigkeit, Stand heute und auch auf mittlere Sicht existenziell immer noch von amerikanischen Sicherheitsgarantien abhängig. Wir sind gerade in dem Bereich, den Sie genannt haben, also Deep Precision Strikes, da sind wir abhängig, generell Luftverteidigung, aber vor allen Dingen auch natürlich nuklear, die erweiterte nukleare Abschreckung, die haben wir über die Amerikaner organisiert und der ganze Bereich Geheimdienstdaten, Aufklärung, Intelligence, also zu wissen, was hinter den feindlichen Linien passiert, da sind wir auch von amerikanischer Technologie maßgeblich abhängig. Mhm. Die NATO ist eine Organisation, die man sich vorstellen kann wie ein Rad, wo die USA die Narbe in der Mitte sind und die europäischen Armeen docken sich da an. Wenn sie die Narbe rausnehmen, dann haben sie ein Problem. Die Europäer haben das verstanden. Sie hören auch die Signale aus den USA und haben sich jetzt auf den Weg gemacht. Und sie können sehr viel von der Ukraine lernen. Adaptionsfähigkeit, Technologie, und das passiert auch schon. Und auch im Bereich Drohnen können sie jede Menge lernen. Wir erinnern uns an die Vorfälle in Polen, wo wir quasi mit sehr teuren F-35, F-16 Drohnen abgeschossen haben, die einen Bruchteil des Wertes hatten. Also das ist auch keine langfristige und keine nachhaltige Strategie. Mhm. Also Drohnenabwehr ist ein großes Thema, an dem wir arbeiten müssen. Aber ich finde, wir müssen vor allen Dingen daran arbeiten, um einen Angriff Russlands abzuschrecken und zu verhindern. Ja. Darum geht es mir in meiner Arbeit, zu sagen, Russland ist abschreckbar, meines Erachtens, wenn ich das auch beobachte. Russland ist natürlich gut darin, Schwächen zu identifizieren. Die hybride Kriegsführung, die Sie angesprochen haben, die passiert. Aber ich denke, wir können also für mich ist es immer schwierig, wenn auch Experten sagen, es ist nicht mehr eine Frage des Ob, sondern nur noch eine Frage des Wann. Mhm. Für mich ist es das nicht, sondern für mich das müssen wir, dass wir militärisch angegriffen werden. Okay. Also dass es einen Test gibt, unsere Entschlossenheit im Baltikum oder in der Arktis. Und ich denke, wir müssen daran arbeiten, dass wir keine Abschreckungslücken haben, auch wenn die Amerikaner jetzt zum Beispiel Truppen oder Fähigkeiten abziehen würden aus Europa, sondern dass wir die ersetzen. Weil noch hält ja diese Abschreckung.
Ja, und gibt es eine andere Möglichkeit, auch Sie arbeiten im deutsch-ukrainischen Projekt, wo Sie noch mehr Hoffnung auch auf Deutschland setzen? Also der Kanzler ist jetzt unterwegs nach China, dann ist er nächste Woche im Weißen Haus. Sehen Sie da noch eine Möglichkeit, irgendwo Einfluss zu üben in Richtung Putin?
Direkt Einfluss auszuüben, also man muss Russland, ich denke, also wir haben schon heute das erwähnt, ja, also man muss Russland wirklich immer mehr wirtschaftlich, aber auch militärisch ja unter Druck setzen und sie und Putin zeigen, dass nein, also sein Spiel auf Zeit wird nicht aufgehen, ja, erstens. Und da muss man natürlich also mit, wie gesagt, also mit denen reden, die ihm unterstützen, die hinter ihm stehen, ja, eventuell. Und was Deutschland angeht, ich denke, sowohl in Europa, okay, mit Europa bin ich vielleicht nicht so sicher, aber in die Ukraine, es ist schon, man erwartet, dass Deutschland diese Führungsrolle übernimmt. Ja? Also, dass Deutschland wirklich also die europäische Verteidigungsallianz oder wie auch immer führt. Ja? Und dass Deutschland wirklich also präsenter ist, ja, da und als starker Partner der Ukraine, militärisch, wirtschaftlich, also in allen Hinsichten. Und das ist auch ein interessanter Wandel, ja, also in diesen letzten 4 Jahren, was passiert ist. Mhm.
Dazu ist es wichtig, die Aufmerksamkeit hochzuhalten. Herr Ginzel, ist es schwieriger inzwischen, Interesse zu wecken, auch für Berichte aus der Ukraine, aus der Front?
Ja, das ist ja immer so, dass quasi, wenn so ein Krieg beginnt, wenn so ein großes Ereignis passiert, dass die Aufmerksamkeit sehr stark ist. Die Leute wollen sich informieren, die haben ein großes Informationsbedürfnis. Und mit der Zeit sinkt das aber schlicht und ergreifend, weil es neue Ereignisse gibt, weil auch die Aufmerksamkeitsspanne einfach sich absenkt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich unsere Aufgabe, da weiter zu berichten und zu zeigen, was da passiert. Aber ja, es ist schwieriger geworden, das kann ich sagen.
Warum begeben Sie sich immer wieder dann doch in die Gefahr?
Naja, habe ich das Glück, dass mein Sender das mitträgt. Es interessiert mich natürlich auch wahnsinnig, was passiert dort, wie entwickelt sich dieser Krieg. Und klar, vielleicht erlebe ich auch irgendwann mal den Tag, an dem dieser Krieg endet dort. Und da möchte ich gerne berichten.
Ja, wir sind gespannt. Wir fragen uns natürlich, was in den kommenden 12 Monaten passieren müsste, damit wir in einem Jahr dann nicht wieder fragen. Kein Frieden in Sicht. Aber das ist eine Frage, die wir, glaube ich, heute Abend nicht mehr beantworten können. Vielen Dank, Frau Tihomirova, Herr Ginzel, Frau Poljarin und Frau Trifomzim. Jetzt habe ich es doch falsch gesagt. Und vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen und fürs Ihr Interesse. Morgen schauen wir Richtung Washington, Trumps Rede an die Nation und schauen dann, fragen, ja, was dann da rausgekommen ist. Neue Nachrichten aus Washington. Die Rede wird heute Nacht, Ortszeit hier 3 Uhr, zu sehen sein. In Washington ist es dann 21 Uhr und das können Sie natürlich auch bei Phoenix sehen. Bis dann. Tschüss.